zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Hallo und herzlich willkommen bei Zur Frage der Union, dem Profil-Politik-Podcast zu den Europawahlen. Vom 6. bis zum 9. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Bis es soweit ist, bringt Profil jede Woche ein Gespräch mit Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Themen, die Europa bewegen. Mein Name ist Siobhan Geetz, ich bin Redakteurin im Ressort Außenpolitik und ich spreche heute mit Ursula Plasnik über die Beziehungen der EU zum Rest der Welt. Herzlich willkommen, Frau Plasnik, beim Profil-Podcast.
Guten Tag.
Wir wollen heute über die wichtigsten außenpolitischen Themen sprechen, die Europa derzeit beschäftigen. Und dafür ist wohl kaum jemand besser geeignet als Ursula Plasnik. Frau Plasnik, Sie sind eine der versiertesten Diplomatinnen Österreichs. Sie waren ab 2004 Außenministerin in der schwarz-blauen Bundesregierung Wolfgang Schüssels und blieben auch unter der rot-schwarzen Regierung Alfred Gusenbauers im Amt bis zu ihrem Rücktritt 2008. Sie waren dann einige Jahre ÖVP-Abgeordnete im Nationalrat und dann ab 2011 Botschafterin Österreichs. Zunächst in Paris, dann in Bern. Wir wollen uns jetzt einer großen Frage widmen, die ich mir oft stelle, Frau Plasnik. Die EU hat fast 450 Millionen Einwohner, 27 Staaten und ist eine der weltweit führenden Wirtschaftskräfte. Wieso spielen wir außenpolitisch nicht eine viel größere Rolle, vergleichbar mit den USA oder auch China?
Weil wir eben nicht die USA sind und auch nicht sein wollen, weil wir nicht China sind und auch nicht sein wollen. Für das, was Europa im Kern ist, nämlich eine vollkommen präzedenzlose, ganz neue Entwicklung souveräner, demokratischer Staaten, die sich zusammentun, die einen gemeinsamen Plan für sich selbst entwickelt haben, wie sie leben wollen, wie sie das Drehbuch ihrer eigenen Zukunft schreiben wollen, und zwar miteinander, erreichen wir jeden Tag sehr, sehr viel. Denn das, was Sie jetzt so quasi als Einführung und nebenher festgestellt haben, nämlich, dass wir eine der drei großen Wirtschaftsmächte dieser Erde sind, dass wir 450 in etwa Millionen Menschen zusammenbringen zu gemeinsamem Handeln, haben wir schon unglaublich viel bewegt und haben auch unglaublich viel Kraft und Einfluss auf der Weltbühne. Was wir nicht haben, ist ein gemeinsames Militär im Gegensatz zu den USA und zu China. Und wir sind kein Staat. Warum? Weil wir kein Staat sein wollen.
Jetzt sehen wir aber, dass die EU es oft nicht schafft, mit einer Stimme zu sprechen. Wir haben das vor allem jetzt wir beobachten es immer noch im Krieg Israels gegen die Hamas. Das spaltet die EU wie kaum ein anderer Konflikt. Man sieht das an den Abstimmungen in der UN und zuletzt auch an der Debatte um die Anerkennung Palästinas durch Irland, Spanien und Norwegen. Birgt das nicht ein wahnsinniges Sprengpotenzial außenpolitisch für die Europäische Union, dieses Thema?
Ich verstehe schon die Lust an der Dramatisierung, aber sie ist sehr oft sehr oberflächlich, so auch in diesem Fall aus meiner Sicht. Denn die Anerkennung anderer Staaten ist etwas, ein souveränes Recht jedes einzelnen Staates. Innerhalb der Europäischen Union haben wir eine Reihe von Ländern, die Palästina anerkannt haben, schon bevor sie der Europäischen Union beigetreten sind, zum Beispiel Rumänien und Bulgarien. Wir haben auch eine Thematik zum Beispiel mit dem Kosovo. Wir haben mehr als 100 Staaten, die den Kosovo anerkannt haben seit 2008. Und es gibt weiterhin fünf Mitglieder der Europäischen Union, die das nicht tun. Trotzdem haben wir hier eine gemeinsame Politik. Und so ist es auch in Wirklichkeit natürlich bei der Nahostpolitik der Europäischen Union. Hier haben wir seit vielen Jahren ein mühsames Ringen, das ist schon richtig, eine gemeinsame Vorgangsweise zu erreichen. Aber die Europäer, die Europäische Union und ihre Freunde sind in Wirklichkeit die einzige Region, der einzige Kontinent auf dieser Welt, der sich von Tag zu Tag bemüht, diesen Ausgleich, diese auch Gerechtigkeit zu schaffen im Umgang mit Israel und mit den Palästinensern.
Aber bräuchte es nicht eine Position? Oder können wir auch so, ohne sozusagen, dass wir uns alle einig sind, was jetzt zu tun ist, können wir auch so vermitteln in diesem Konflikt?
Das tun wir seit langem. Das tun wir, indem wir Vorschläge immer wieder auf den Tisch legen, wie wir mit bestimmten Themen umgehen. Aber nicht nur das. Ich habe mich gefreut, als ich gehört habe, dass die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock einen Vorschlag auf den Tisch legt, der eigentlich sehr naheliegend ist. Denn die EU macht auch ganz konkrete politische Projekte in der Region. Eines davon war die EU-Grenzübergangsregelung für Rafah. EU Border Assistance Mission, EUBAM, abgekürzt in Eurospeak. Das haben wir 2005 entwickelt und es hat ermöglicht in einer auch sehr schwierigen Zeit, dass das Grenzregime und zwar in Übereinstimmung mit den Partnern von der Europäischen Union aufgegleist und umgesetzt wurde. Es kam dann 2007 die Machtübernahme im Gaza durch die Hamas und damit ist diese eigentlich sehr vernünftige Schiene eingestellt worden. Jetzt kommt sie durch den Vorschlag der deutschen Außenministerin wieder auf den Tisch. Die Europäische Union hat die Ausbildung der palästinensischen Sicherheitskräfte im Westjordanland übernommen. Auch das ein ganz wichtiger Beitrag. Österreich hat sich da immer beteiligt. Das heißt, wir machen Nägel mit Köpfen, ganz abgesehen von der humanitären Hilfe für die Palästinenser, von der politischen Unterstützung, natürlich Israels, von der engen Zusammenarbeit auch wirtschaftlich. Also man kann der Europäischen Union alles Mögliche vorwerfen, aber ihr zu sagen, sie ist in diesem Thema nicht handlungsfähig, sie ist ein unbequemer Partner, vielleicht für mehrere Akteure im Nahen Osten, das mag schon sein. Aber sie ist relevant, sie bringt konstruktive Beiträge und das seit langem.
Schauen wir uns jetzt einen anderen Konflikt an oder einen anderen Krieg, nämlich der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wie geschlossen war denn die EU hier? Was ist da Ihr Eindruck?
Hier ist mein Eindruck eigentlich, dass die Europäische Union gelernt hat, mangels militärischer Fähigkeiten, würde ich sagen, damit umzugehen, dass sie wirklich eine große wirtschaftliche Macht hat. Und sie hat diese Macht auch ganz bewusst eingesetzt, um dem Aggressor Russland, dem Angreifer, der sein Nachbarland Ukraine überfallen hat, völkerrechtswidrig in Missachtung aller Vereinbarungen und Regeln, die es auf dieser Erde gibt. Es kann nicht einfach so weitergehen, als wäre nichts geschehen. Wir werden das nicht hinnehmen, als wäre das eine Selbstverständlichkeit, als würden wir akzeptieren, was wir nie akzeptiert haben, nämlich, dass ein Land über das andere Land bestimmen kann, über seine Verteidigung, über seine Sicherheitspolitik, über die Art und Weise, wie er sich im internationalen Kontext auch organisiert. Da hat die Europäische Union eine für viele überraschende Geschlossenheit entwickelt, auch ein ordentliches Tempo, würde ich sagen. Denn eines ist klar, und ich glaube, das sollte man an dieser Stelle einmal sagen. Überlegen wir auf der Gemeindeebene, wie schwierig es oft ist, einen Beschluss zustande zu bringen, der allen halbwegs passt, was immer das sein mag. Es gibt in Österreich, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr 1300 Gemeinden. Also man kann sich schon vorstellen, wie die Komplexität in einem Bereich mit 450 Millionen Menschen, die demokratische Verfahren wollen, das ist Teil unseres Wertesystems, Teil unserer Grundlage, wie schwierig es ist, hier zu einem gemeinsamen Handeln zu kommen. Also es liegt auf der Hand, wir sind keine Diktatur, wir sind nicht ein Staatengebilde, wo einer anschafft und die anderen springen. Aber das bedeutet auch, dass wir längere Verfahren haben, dass wir durch die Beteiligung all derer, die wir in die Entscheidung einbeziehen, demokratisch, dass wir halt dafür Zeit aufwenden müssen. Also im Krisenmanagement ist die Europäische Union wahrscheinlich nicht der oberste Leader. Dafür sind die Entscheidungen, die die Europäische Union trifft, haltbarer.
Es bedeutet aber auch, also so eine große Union zu haben und gemeinsam Entscheidungen zu treffen, es bedeutet aber auch, dass jetzt aktuell zum Beispiel manche Länder ausscheren. Es stimmt, die Sanktionen sind beschlossen worden, das haben alle mitgetragen, aber Ungarn wird vermehrt sozusagen, wenn ich das jetzt salopp formulieren darf, zum Einfallstor der Russen und erpresst den Rest der Union auch bis zu einem gewissen Grad. Wie erpressbar macht sich die EU und was halten Sie von der Forderung, die jetzt viele schon auf den Tisch legen, das Einstimmigkeitsprinzip in der Europäischen Union, also das Prinzip, dass jeder Mitgliedstaat, jeder Staats- und Regierungschef bei wichtigen Themen seine Okay geben muss. Was halten Sie davon, das abzuschaffen, prinzipiell komplett abzuschaffen?
Sie haben da jetzt sehr viele Fragen auf den Tisch gelegt. Ich bemühe mich, sie in der Reihenfolge von hinten sozusagen zu beantworten. Die Forderung nach der Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips ist ein bisschen ein billiger Knüller, würde ich sagen. Das ist so das, was einem einleuchtet, wenn einem sonst nichts einfällt. In dem Moment, wo man, und das wissen wir aus dem praktischen Leben, davon selbst betroffen ist, schaut die Geschichte natürlich wieder vollkommen anders aus. Das ist der Punkt eins. Ich habe erlebt, was es bedeutet, wenn du als einzige Waffe mit dem Einstimmigkeitsprinzip, das heißt umgekehrt mit einer Vetomöglichkeit ausgestattet bist, etwa bei der Frage, ob das einzige Verhandlungsziel der Europäischen Union im Umgang mit der Türkei der Beitritt und sonst nichts sein soll. Ich habe mich damals, lang ist es her, 2005, dafür eingesetzt, dass wir eine zweite Option aufmachen, einfach als Verhandlungsziel, weil mir schon damals klar war, was heute, glaube ich, mehr Leuten klar ist, in einflussreichen Positionen, lassen Sie mich so formulieren, dass wir uns da überfordern, und zwar auf beiden Seiten. Eine spezielle Art der Partnerschaft, die speziell maßgeschneidert ist für unsere Bedürfnisse, für unsere auch internen Verhältnisse entwickeln. Auch das wäre eine Zielmöglichkeit gewesen. Das wollte man damals nicht. Einstimmigkeit hin oder her. Es war notwendig, dass es Einstimmigkeit gibt in diesem wichtigen Beschluss, und ich habe dann mich dieser überragenden Wunschartikulation sozusagen meiner Partner gestellt, aber nicht ohne durch diese Einstimmigkeitserfordernis darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier in ein Problem hineinrennen, und zwar in ein ordentliches. Ich sage das nur als Beispiel. Der zweite Punkt, den ich erwähnen wollte, also wenn man selbst betroffen ist und vor allem als kleinerer Staat, dann hat man ja nicht furchtbar viele Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen. Ja? Und diese, das Wissen der anderen darum, dass man eine Entscheidung notfalls in äußerster Konsequenz auch blockieren kann, macht sie auch in gewisser Weise verhandlungsbereiter, würde ich jetzt mal sagen. Und der zweite Punkt, den man vielleicht auch bei einer oberflächlichen Betrachtung übersieht, ist, wie viele Entscheidungen in Wirklichkeit bereits mit qualifizierter Mehrheit passieren innerhalb der Europäischen Union. Das ist das Tagesgeschäft, das wird so erledigt. Es gibt nur mehr ganz wenige Bereiche, in denen, also in der Außenpolitik, in der Verteidigungspolitik, in der Steuerpolitik, wo die Einstimmigkeit in Wirklichkeit erforderlich ist. Die jetzt über Bord zu schmeißen, weil es gerade eine sozusagen, wie ich gesagt habe, ein billiger Knüller ist, da würde ich sehr vorsichtig sein und würde wirklich mir wünschen, eine differenzierte Argumentation.
Mhm. Ganz kurz, qualifizierte Mehrheit, die gibt es schon in den allermeisten Bereichen. Das bedeutet, dass 55% der Mitgliedstaaten, die mindestens 65% der Bevölkerung repräsentieren, zustimmen müssen. Das bedeutet das im EU-Kontext. Ne?
Das klingt relativ kompliziert, ja.
Ja.
Aber was bedeutet das? Das ist so ähnlich wie in Österreich. Man braucht für bestimmte Gesetze eine sogenannte Verfassungsmehrheit, eine Zweidrittelmehrheit, eine erhöhte sozusagen eine Entscheidungsfindung mit einer erhöhten Zahl an Zustimmungen. Und das hat man in der Europäischen Union auch versucht, mit diesen beiden Kriterien, nämlich die Bevölkerungsstärke auf der einen Seite und die Mitgliederzahl auf der anderen Seite. Also man hat sich hier schon sehr große Gedanken gemacht, wie man am besten im Neuland europäische Demokratie sozusagen vorgeht. Und ich glaube, dass man da eigentlich ganz gute Methoden entwickelt hat. Ich denke oft an den Vergleich mit der Schweiz, die ja auch ein ausgeklügeltes System hat, wie sie zu Entscheidungen kommt mit ihren 26 komplizierten Kantonen. Jeder Einzelne ist da in etwa so kompliziert wie die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und trotzdem muss was weitergehen. Das heißt, Entscheidungsfindung dort, wo sie andere respektieren wollen, wo sie eingehen wollen auf die anderen und ihre speziellen Interessen auch. Wir dürfen ja nicht vergessen, 27 Mitgliedstaaten, das bedeutet, dass sie von Finnland bis Kroatien und von Portugal bis Irland die Bevölkerung mitnehmen müssen auf einen Weg, der oft schnelles Handeln erfordert. Da lernt die Europäische Union eben dazu, aber auch zu sehr, sehr komplexen Themen.
Jetzt haben Sie es schon gesagt, es sind ganz viele unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Parteienlandschaften, die Befürworter einer Reform, einer EU-Reform, die auch eine Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips einschließen wird, sagen, wir können nicht erweitern auf, ich weiß nicht, 30, vielleicht sogar 35 Mitgliedstaaten, bevor wir keine Vereinfachung gemacht haben in der EU. Weil wenn eine EU mit 35 kann schon gar nicht mit einer Stimme sprechen und wir haben jetzt schon Probleme, mit einer Stimme zu sprechen. Was sagen Sie zu dieser Argumentation? Ist ja nicht was dran?
Es wird ja komplexer. Noch einmal, wieder auf ersten Blick scheinen das natürlich Lösungsmöglichkeiten zu sein. Aber wirklich nur auf den ersten Blick, dann kommen wir zurück zum Thema Ungarn, das Sie ja auch in der vorigen Frage angesprochen haben. Bei all dem, was Ungarn sozusagen verbal artikuliert und insbesondere natürlich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, Ungarn hat als Mitglied der Europäischen Union bisher alle Entscheidungen, die die Europäische Union gefällt hat, auch im Zusammenhang mit Russland und der Ukraine, mitgetragen. Oder zumindest, wenn man so möchte, wenn man ganz genau ist, nicht verhindert, dass solche Entscheidungen zustande kommen. Sie erinnern sich, beim Europäischen Rat im Dezember hat der ungarische Ministerpräsident als Mitglied des Europäischen Rates den Saal verlassen. Das war vorher abgesprochen. Ist nicht schön. Demokratiepolitisch, es wäre uns allen lieber gewesen, es anders zu haben, dass alle sich einig sind und dass alle wie ein Kinderchor dieselbe Melodie singen. Nur manchmal ist es im Leben nicht so einfach. Es funktioniert nicht. Es funktioniert auch nicht in einer Familie mit 27 Mitgliedern, dass immer alle einer Meinung sind. Also insofern muss ich bestätigen, was immer schon meine Überzeugung war, nämlich die Europäische Union und die Fähigkeit, gemeinsam zu handeln, ist das größte politische Wunder, das am allerschlechtesten vermarktet ist.
Wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Wahlen zum Europaparlament von 6. bis 9. am 9. in der Nacht werden wir ein Ergebnis haben. Alle Umfragen sprechen für einen Rechtsruck im Europaparlament und gleichzeitig werden wir wahrscheinlich auch in einigen Mitgliedstaaten, darunter Österreich, einen Rechtsruck erleben. Wie schätzen Sie das ein? Was wird das bedeuten für die nächsten Jahre?
Also ich halte gar nichts davon, jetzt Wahlergebnisse vorwegzunehmen und sich vorauseilend zu fürchten. Fürchten ist überhaupt keine gute Methode bei politischen Entscheidungen. Worauf wir uns konzentrieren sollten, ist wirklich zuerst einmal zur Wahl zu gehen, uns eine Meinung zu bilden, uns zu informieren. Dazu kommt man gerade bei anspruchsvolleren Themen wie der Europäischen Union nicht jeden Tag. Ich habe volles Verständnis dafür, dass sozusagen der normale österreichische Bürger, die österreichische Bürgerin, andere Sorgen hat, als sich mit den gefinkelten Themen der Europäischen Union auseinanderzusetzen. Was aber schon wichtig ist, ist, dass man die großen Züge mitbekommt, dass man versteht, alleine kann ein 9-Millionen-Volk wie Österreich in Wirklichkeit in diesem globalen Dorf, das zunehmend von Wettbewerb, von Rivalität, von auch Aggression geprägt wird, nichts erreichen. Wir müssen zusammenarbeiten, ob es uns jetzt passt oder nicht, ob wir da im Detail mit dem einen oder anderen Ergebnis besonders einverstanden sind oder nicht. Das ist unser Schicksal. Die Europäische Union ist eine Schicksalsgemeinschaft, hat ein polnischer Freund vor kurzem gesagt. Wir haben als Wirtschaftsgemeinschaft begonnen, auch als Friedensprojekt, denn die Vergemeinschaftung von Kohle und Stahl nach dem Zweiten Weltkrieg war ja genau der Kern dieses Friedensprojektes, für das die Europäische Union 2012 auch den Friedensnobelpreis bekommen hat. Also das steht für mich im Vordergrund. Wir müssen kämpfen lernen. Wir haben ein bisschen das Kämpfen verlernt manchmal, weil es uns eigentlich in Wirklichkeit gut geht, weil wir geglaubt haben, und da sehe ich einen Paradigmenwechsel. Wir haben geglaubt, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten automatisch quasi den Frieden garantieren. Tun sie nicht. Das müssen wir jetzt bitter lernen. Viele von uns haben eine längere Anlaufzeit im Lernprozess, wenn sie so wollen. Manche haben es schneller mitbekommen, weil sich da grundlegende Konstellationen auch vielleicht nicht allein durch die wirtschaftlichen Abhängigkeiten ändern lassen. Ich glaube auch, dass die Pandemie für uns ein heilsamer Schock war. Also wir sind heute, zurück zum Paradigmenwechsel, bewusster, als wir das früher waren. dass unsere Abhängigkeiten nicht nur eine Chance für Frieden sind, sondern auch eine Chance für eine Verletzlichkeit. Mhm. Das heißt, wir sollten eigentlich, und das tun wir im Moment, ein Inventar der Verletzlichkeiten aufstellen. Wir sollten uns besser bewusst werden, wo wir Angriffsflächen haben, wo wir eigentlich nicht gewappnet sind für eine rauer werdende Welt. Und dass die Welt rauer wird, dafür können wir einfach nicht die Augen verschließen, nur weil es uns gut geht.
Das ist ja wirklich wir stehen da vor einer ganzen Reihe von Krisen. Also jede einzelne Krise, die wir in den letzten Jahren erlebt haben oder immer noch erleben, ist bedrohlich. Aber alle zusammen sind sie wirklich eine Riesenbedrohung. Dazu gehört auch der Klimawandel, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, den von der Leyen zum Zentrum ihrer Politik gemacht hat mit dem Green Deal, der jetzt wieder in Gefahr ist, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, ne, mit dem Rechtsruck. Sie sagen, man soll sich nicht fürchten, aber das ist das, was wir jetzt wahrscheinlich erleben. Wie kann man den Menschen und wie kann man auch Politikern klar machen, dass das, auch wenn es schmerzhaft ist, etwas ist, womit wir uns jetzt befassen müssen?
Sie argumentieren jetzt aus einer eher grünen Perspektive. Das ist okay. Und ich wollte Ihnen wirklich auch sagen, Europäische Union, gehen wir zu den Fakten. Ursula von der Leyen, eine an sich konservative deutsche Politikerin, hat mit dem sogenannten Green Deal in der Europäischen Union einen Pflock eingeschlagen. Sie persönlich mit einem ziemlich hohen Risiko, genauso wie sie sich auch in der Frage der Ukraine sehr massiv persönlich hinausgelehnt hat, würde man im Politspeak sagen. Und ihr ist damit etwas gelungen, was so leicht rückgängig machbar ja gar nicht ist. Und wenn Sie sagen, dass der Rechtsruck die große Gefahr ist, es geht für mich beim Thema Klimakrise in Wirklichkeit ja gar nicht um links und rechts und oben und unten und blau und grün und rot und whatever, sondern es geht darum, dass wir uns bewusst werden, dass Ressourcen beschränkt sind. Das ist etwas, was wir eigentlich schon lange wissen, aber es ist so unbequem, dass wir hier das Ruder in die Hand nehmen müssen bei uns selbst. Und da sehe ich tolle Fortschritte, auch in Österreich. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell dann Orientierungsprozesse eigentlich funktionieren. Ich bin hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hergekommen. Es ist toll, wie dieser Umstieg funktioniert, dass die Infrastruktur auch jedenfalls in manchen Gebieten da mithalten kann, in anderen wieder nicht. Da müssen wir uns aber auch damit beschäftigen, da müssen wir auch hinschauen. Wir können uns nicht Ziele setzen, von denen von vornherein feststeht, wir werden sie nicht oder nur schwer erreichen oder unter Abspaltung eines großen und wichtigen Teils der Bevölkerungen. Und das ist ein bisschen das Thema, das ich jetzt sehe und das halte ich auch für vernünftig. Denn man kann den grünen Deal schon machen, aber man muss ihn gut machen. Das zeigt ja auch das Ringen der österreichischen Bundesregierung, die auch im täglichen Geschäft darum ringen muss, wie kommen wir zu einem Interessensausgleich? Wie nehmen wir auch die Pendler mit, die auf das Auto angewiesen sind? Wie nehmen wir die Bauern mit? Wie nehmen wir die Wirtschaft mit? Denn vieles wird auch dann in der Umsetzung, und das ist ein echter Kritikpunkt jetzt, in der Umsetzung europäischer Zielsetzungen verbürokratisiert, übertrieben bis zu einem gewissen Grad und auch trägt dazu bei, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit in Frage gestellt wird. Wir haben nichts davon, wenn hier unsere Wirtschaft mit den vielen Auflagen nicht mitkommt. Wir müssen wettbewerbsfähiger werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Europäische Union im globalen Geschehen. Denn hier fallen wir zurück. Und das ist eine ganz schlechte Neuigkeit. Wir müssen schauen, dass unsere Unternehmen, dass unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für Weltmärkte produzieren. China zum Beispiel, einer der größten Märkte überhaupt. Wenn Sie sich jetzt einmal etwa den Sektor Chemie hernehmen. Ja, seit dem vorigen Jahr produziert China mehr als 50% der weltweiten Produktion auf diesem Gebiet. Deutschland mit solchen Riesenunternehmen wie BASF produziert genau 3%. Indien im Übrigen auch 3%. Also wenn wir uns anschauen, wo sind die Märkte, wie müssen wir uns da positionieren, um erfolgreich zu sein, und nur dann werden wir weiter unser Programm auch gesellschaftlich, auch in der Umweltpolitik fortsetzen können und erfolgreich sein können, wenn wir dafür die wirtschaftliche Basis haben. Das heißt, mit diesem Thema wird sich die nächste Kommission mit Sicherheit beschäftigen müssen, und zwar nicht aus irgendeiner ideologischen Überlegung, sondern weil es eine Frage der Überlebensstrategie für die Europäer ist, wenn wir den Wohlstand nicht mehr sichern können für uns selber und auch damit ausstrahlen in die Welt, dann werden wir ein ernsthaftes Problem haben.
Ich möchte noch ganz kurz ein neues Thema anreißen. Sie haben gesagt, man soll sich nicht im Vorhinein fürchten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ratschlag für alle unser Seelenwohl. Aber es fürchten sich sehr viele Leute auch vor den Wahlen, Präsidentschaftswahlen in den USA. Sollte Trump gewinnen, das heißt, wir müssen uns jetzt vorbereiten, die Beziehungen werden sich ändern, der Trump wird irgendwie die Militärhilfen zurückfahren. Also müssen wir uns vorbereiten in Europa auf eine mögliche neue Präsidentschaft Trumps, und wenn ja, wie?
Das tun wir ja auch. Also Sie haben es schon mitbekommen, ich bin kein Fürchtegern. Und ich würde das auch wirklich niemandem raten, sondern ich rate zum zweiten, zum dritten, zum vierten Blick. Das ist aufwendig, kann man nicht immer im Alltagsgeschehen, aber wenn einen ein Thema betrifft und interessiert, dann zahlt sich's, glaube ich, wirklich aus. Es wird dann einfach auch nachvollziehbarer, wenn man über diese erste Schicht der Schreckbetrachtung sozusagen hinauskommt oder durch sie durchbohrt in die Tiefe. Dass in einer Demokratie der Wechsel an der Spitze sowohl bei der ideologischen als auch bei der praktischen Ausrichtung zur Routine gehört, das wissen wir. Das kann uns jetzt nicht besonders überraschen. Dass bei Demokratien nicht immer das herauskommt, was dem einen Teil der Gesellschaft gut gefällt und dem anderen vielleicht weniger, auch damit müssen wir leben. Wir leben damit bei uns und wir leben damit in Amerika. Also es kommt jetzt sozusagen nichts wirklich fundamental Neues und Überraschendes auf uns zu. Was schwierig ist bei Trump, sind aus meiner Sicht zwei Punkte. Das erste ist die vollkommene Unvorhersehbarkeit dessen, was ihm da einfällt. Das ist für ein so mächtiges Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika wirklich schwierig. Das zweite und für mich wahrscheinlich noch bedeutsamere ist diese vollkommene Missachtung des Rechts, der Institutionen und damit auch in gewisser Weise der Demokratie. Der 6. Jänner 22 war für mich wirklich ein Einschnitt in meiner Wahrnehmung der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich werde nicht müde, die Dokumentationen dieser Zeit mir anzuschauen und zu versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen. Aber das alles nützt uns gar nichts. Wir müssen uns vorbereiten auf diese Möglichkeit. Der amerikanische Wähler hat es in der Hand. Wie auch in unseren Ländern. Die Wähler haben es in der Hand. Das ist ja das Faszinierende an Demokratie. Meine Stimme entscheidet. Ich habe gestern gewählt. Ich bin ziemlich zufrieden. Ich habe die Briefwahlmöglichkeit benutzt. Und ich würde wirklich alle gern einladen und auffordern, sich zu überlegen, was sie machen, wenn sie ihre Stimme ungenützt lassen. Weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht hinreichend gut informiert. Das ist schon bei jeder Wahl in Wirklichkeit so. Man kann nie so, ich bin auch nie so gut informiert, wie ich gern informiert wäre. Das gehört zum Leben. Aber ich kann mir ein Geschehen anschauen. Ich kann mit Hausverstand und Vernunft mir doch ein Bild machen, eine Meinung machen. Ich kann verstehen, dass es nicht so einfach ist, wie es manchmal ausschaut. Und vor allem fürchten ist wirklich keine Wahlhilfe.
Also wir wiederholen nochmal, Ursula Plasnik sagt, gehen Sie wählen, nutzen Sie Ihre Stimme auch bei den Europawahlen am 9. Juni. Jetzt müssen wir leider schon zum Ende kommen. Vielen Dank, Frau Plasnik, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für das interessante Gespräch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zur Frage der Union, dem Profil-Podcast zu den Europawahlen.
Zur Frage der Union. Der Profil-Podcast zur EU-Wahl 2024.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.